Okay, wir sind im zweiten Korinther immer noch. Guter Start. Okay, 2. Korinther 4, Vers 7. Okay, letzte Woche haben wir gesehen, dass Paulus sagt so, ich habe es nicht nötig, irgendwie jemand vorzuspielen oder jemand zu sein. Ich habe es auch nicht nötig, dass die Leute mich cool finden. Ich habe es nicht nötig, die Lehre irgendwie so zu drehen, dass sie wohlgefällig ist in allen Ohren, sondern ich verkündige das Evangelium unverhüllt, Vers 3, ne? Und wenn es bei denen verhüllt ist, verhüllt bleibt. Also, so wie, verstehe ich nicht, macht keinen Sinn für mich, dann ist es ihnen verhüllt und nicht gegeben zu verstehen. Ja. Und so möchte ich auch das Evangelium haben. So predige ich auch das Evangelium von Leuten. So simpel wie möglich, mit einer Menge Fragen, die ich hinterlasse. So. Weißt du, ich glaube wirklich, wir Christen machen oft den Fehler, dass wir versuchen, alles zu erklären. Dass wir versuchen, den Menschen alles so tief zu erklären, dass sie es verstehen können, obwohl sie keinen Heiligen Geist haben. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass die Menschen Bibelforscher werden oder Theologen oder verstehen, was die Christenheit denkt oder glaubt. So. Die müssen das nicht verstehen. So. Gott muss denen das dann lernen. Dafür ist der Heilige Geist gegeben. Ne? Und wenn ich, als ich zu Jesus kam, dachte ich so, ja, klingt toll, aber ich verstehe kein Wort. So. Aber trotzdem musste ich es annehmen, warum auch immer. Also mein Kopf hat dagegen sich gesträubt, mein Verstand auch. Jesus Opfer verstehe ich nicht. Warum musste der sterben? Warum ist der ein Opferlamm? Kapiere ich nicht. So. War aber nicht wichtig, weil ich stand vor Jesus und dachte, oh, irgendwie, das stimmt. Aber ich kapiere es nicht, also erklär es mir. Aber ich glaub's. So. Weißt du, und dann gehst du mit Jesus und Schritt für Schritt wird das Evangelium auf einmal lebendiger und bekommt Tiefe. Ne? Die Milch wird dicker, dann gibt es Quark, so, und dann gibt es irgendwann Joghurt mit Stückchen, ne, dann gibt es irgendwann Kuchen und Kekse, dann irgendwann McDonald's, ja, und Fleisch und Steak. Ne, so, die Tiefe mit Jesus wird immer nahrhafter. Ne, aber man muss auch mehr kauen, ne, und mehr verdauen. So, aber es schmeckt einfach viel besser. Ne. Das sind. Von daher lasst uns das mit dem Evangelium nicht machen, dass wir so rumfrieken wie viele Menschen momentan in Deutschland. Ne? So, dass wir sagen, wir verlassen unser tolles Essen und gehen wieder zurück zu Körnern und Flüssigkeit und rohem Gemüse. So, weißt du, im Geistlichen machen wir das oft so. Und das tut mir echt leid, weil ich finde, die Christenheit heutzutage in der Masse gesehen ist beschnitten. Hat sich selbst beschnitten, verschnitten. So, das Evangelium hat dann Kraft verloren und dann Tiefe. Und das, was dort erklärt wird, ja, nimmt eigentlich alles weg von dem, was Jesus wirklich uns geschenkt hat, nämlich den Tod. So. Und durch den Tod hat Jesus uns sein Leben geschenkt. So. Aber trotzdem müssen wir sterben und das ist wichtig. Und im Evangelium geht es halt darum zu sagen, hey, Jesus will dich töten. Und wenn du willst, dass er dich tötet, dann wird er dir, dann ist er erst fähig, dir ein neues Leben zu geben. So, um dich aufzuerwecken. So, um was zu machen, was ewig hält. So, dass du wirklich wieder eine Beziehung hast mit Gott, weil du, so wie du jetzt bist, kannst nicht von neuem geboren werden. Kannst nicht mit Gott reden. Kannst nicht Gemeinschaft haben. Das geht nicht. So, da kannst du dich bemühen und Gott lieb haben oder sonst was. So, es bringt nichts. So, Jesus kommt wieder und bis dahin hast du Zeit, dich zu entscheiden, außer du stirbst. So, entscheide dich, Gott will dich. Und Paulus ist hier und der hat echt vielen Menschen nicht gefallen, auch Christen nicht. Ich glaube, seine größten Feinde waren die in der Gemeinde. Ne? Weil vor denen draußen hat er sich nicht gefürchtet. So, da wusste er genau, was die von ihm halten. Die wollten ihn umbringen oder verfolgen oder quälen oder einsperren. Er wusste, okay, die wollen mit Jesus nichts, die hassen Jesus. Aber seine größten Feinde und die größten Probleme hat er mit den Christen gehabt. Die ein anderes Evangelium hatten. Weil die hassen ja eigentlich nicht Jesus, nur die Lehre, die er hat. Lass uns beständig immer wieder bedacht sein, einfach zu bleiben. Das Evangelium anzunehmen, das Paulus gegeben hat. Und ich meine, hier weiß ich jetzt bei jedem, dass er das macht, aber ich weiß auch aus Erfahrung, dass immer wieder Situationen kommen, wo der Feind das drehen will. Eine Situation, wo man anfängt, Gedanken zu kriegen und dann überlegt, ob man einen Kompromiss eingeht. Naja, ist ja vielleicht doch ganz okay. Und die schlauesten Argumente dafür, das Evangelium zu verlassen, seine Urform, so ein Wohlfühl-Evangelium oder ein Evangelium des Gesetzes wieder, der Last zu tragen, kommt von Christen oft. So, nicht von der Welt. Weil die Welt hasst Jesus. Damit kann ich leben. Die Welt will Jesus gar nicht verändern, sondern sie meidet ihn einfach. Und gut. Also, lass uns aufpassen im Umgang untereinander auch, ne? Weil da birgt die meiste Gefahr. Paulus steht jetzt hier und er muss den Christen sagen, hey, Leute, es geht nicht um uns. Lass uns das nochmal lesen, damit das andere hier einen Sinn macht. Vers 2. Sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem Menschen, jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern wir verkündigen Jesus Christus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unsere Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht von Jesus Christus. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Der Mensch hört das Evangelium, die Botschaft, du hast einen Schöpfer, du bist gefallen außerhalb von deinem Schöpfer. Musst du leben, und schaffst nicht, zu ihm zurückzukommen, egal was du versuchst, aber er hat einen Weg gemacht. Er hat für dich einen Weg zurückgebracht und das musst du selber zahlen. Nur weil er war der Einzige, der so reich war an Gerechtigkeit und Gnade und Barmherzigkeit und Liebe. Also geh den Weg, den Gott dir gegeben hat und du bist bei Gott wieder und hast Gemeinschaft, ewig. Und jeder, der das bekennt und jeder, der das für sich annimmt, der bekommt den Heiligen Geist. Dieses Licht, das Gott einfach nur Dunkelheit entstehen lässt. Das war unmöglich, weil in uns ist nichts Gutes, bis der Heilige Geist in uns wohnt. Und Paulus sagt hier, ja, das ist ein Schatz, das ist unser wahrer Schatz, die Erlösung, dass wir errettet sind, dass wir wieder zu Gott gehören, dass wir Frieden haben mit unserem Schöpfer. Das ist unser Schatz. Das ist diese Perle, die wir festhalten sollten. Das ist das, wo wir alles reinlegen, Jesus Christus, als gekreuzigt und wieder auferstanden. Und dieser Schatz, der in uns wohnt, der wohnt in irdenen Gefäßen, in Tongefäßen, in zerbrechlichen Gefäßen. Wir sind ja nur Dreck, sagt uns der erste Mose. Wir sind aus Erde gemacht, aus Staub. Oh Gott, haucht uns an mit seiner herrlichen Kraft und mit seinem Leben und er macht das Tote lebendig. Und das ist geistlich auch passiert. Gott kam und ließ es Licht werden. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Paulus kommt hier zurück zu den Hebräern, zu den Korinthern und sagt so, hey Leute, ihr versucht aus eigener Kraft Gott zu gefallen wieder. Das ist absoluter Schwachsinn. Ihr guckt nur nach außen, dass ihr hübsch seid und schön und heilig. Aber dabei vergesst ihr ganz, dass eure wahre Schönheit nicht ihr seid, dass euer Schmuck nicht euer Name ist und eure Talente und euer Charisma, sondern eure Schönheit ist das, was in euch wohnt, das, was Wohlgefallen hat wieder vor Gott. Von daher verlasst euch lieber darauf, weil dann werdet ihr Kraft finden. Der Schatz wohnt in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Ich bin da dankbar für, ich schaffe es mir nicht. Ich schaffe es noch nicht mal, mir selbst zu gefallen. Wie sollte ich es denn erst schaffen, Gott zu gefallen? Ich weiß genau, wie ich gern sein möchte, auch unabhängig jetzt von Gott oder was er will, sondern einfach, wie ich als Mensch sein möchte, ne? Wie ich als Vater sein will oder als Ehemann. Aber selbst da fehlt mir die Kraft zu. Ich schaff's nicht. Das Ideal, das ich in meinem Kopf habe, umzusetzen in die Realität. Ne? Wie viel mehr schaffe ich es dann nicht, so zu sein wie Jesus? Also, ist ja klar. Ne? Und Paulus sagt zu den Leuten, kommt zurück, so, weil eure Kraft findet ihr nicht in euch. Findet ihr auch nicht in den Menschen, die euch lieben oder die ihr euch aussucht. Findet ihr nicht in den Büchern oder in den Gefühlen, die ihr euch vielleicht irgendwo herholt. Durch Fernsehen oder durch Musik oder durch was auch immer. Eure Kraft kommt auch nicht daher, dass ihr euch einsetzt, und toll seid und euch sehen lasst und laut seid, sondern eure Kraft kommt einzig und allein von Jesus Christus, weil er ist fähig, euch zu stärken. Er ist fähig, zu vergeben, euch zu waschen. Damit die Kraft von Gott ist und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber wir sind nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Die Korinther waren ziemlich weltlich und verweltlicht. Ja. Und sehr damit bedacht, schön zu sein und angenommen in der Welt und in ihrer Umgebung. Und Paulus sagt halt hier, Leute, bei uns ist es genau umgedreht, bei uns Aposteln, bei uns Jüngern Jesu, bei denen, die im alten Evangelium arbeiten und dienen und leben. Uns geht's nicht gut und wir sind nicht angenommen. Wir müssen leiden. Ne? Und vielleicht kennst du das so, du willst wer sein in der Welt. Du willst hübsch sein, du möchtest, dass die Leute dich lieb haben, mit dir Zeit verbringen, dich cool finden vielleicht. Weißt du, aber Paulus sagt, hey, wir sind von neuem geboren und wir haben, wir Apostel, wir haben, oder wir Jünger Jesu, wir haben eine ganz andere Ausrichtung in der Welt. Wir tragen nicht uns durch die Welt, dass das schöner und stärker und größer und mächtiger wird, sondern wir tragen das Sterben Jesu an unserem Leib. Damit auch Jesus Leben offenbar wird durch uns. Wir sind die bedrängt sind. Ihr seid nicht bedrängt, weil ihr lauft ja drumherum. Hauptsache ihr stößt nirgendwo an und niemand stößt an euch. Ihr wollt jedem gefallen. Wir aber nicht. Wir werden bedrängt. Wir kommen in Verlegenheit. Ja, wir machen uns zu Deppen da draußen. Wir machen uns zu Deppen in der Gemeinde. Wir sind die Idioten, die Clowns, so für so viele, weil wir Jesus folgen in seiner Simpelheit, die er uns gegeben hat. Ihr kommt nicht in Verlegenheit, weil ihr gefällt. Und ich muss sagen, gerade jetzt in der Zeit, wo so viele Flüchtlinge da kommen mit einer anderen Religion und mit anderen Kultur und mit einer anderen Einstellung, auch da werde ich stolz Jesus leben und sagen, wer er ist und ecke an, und das ist gut. Wenn ein Flüchtling sich bekehrt und mit mir redet und sagt, soll ich Ramadan machen, dann sage ich nein. Warum willst du noch weiter einen toten Gott anbeten? Du hast den Lebendigen gefunden. Weißt du, wir sind Ecksteine. Das muss uns klar sein. Wir sind nicht hier, damit die Leute uns mögen. Sondern wir haben eine Botschaft und unsere Botschaft ist Licht. Und da, wo das Licht ist, da ist Stärke und Sieg. Weil die Dunkelheit flieht dann. Und es gibt keinen einzigen Moment seit der Erschaffung des Lichts, wo es einmal nur im Kleinen vielleicht passiert ist, dass das Licht vor der Dunkelheit weicht. Oder sagt, okay, Dunkelheit, ich lasse ein Stück von für dich hier übrig. Licht und Dunkelheit gehen nicht zusammen. Sondern da, wo es Licht ist, ist Licht. Weißt du, und Paulus steht hier ein für das Evangelium und das ist schade, dass er das muss. Ich finde es schade, wenn man für Jesus Christus und seinen Willen und für Gottes Wort einstehen muss als Christ, vor Christen. Dass man das verteidigen muss, Gott verteidigen muss, indem man sagt, nee, aber Gott denkt das ganz anders. Ist traurig, aber Damals war es so, heute ist es so. Aber Paulus sagt hier, der heult nicht rum, weil er leiden muss für Jesus und für das Evangelium, sondern er steht hier und sagt, hey Leute, wir werden zwar überall bedrängt, aber wir sind nicht erdrückt. Und ich kenne das. Christen, die sich winden, um zu gefallen in der Welt, so ein, die sind erdrückt. Die haben, sind total, da ist Spannung da. Du kannst nicht zwei Herren dienen und auch nicht zwei Evangelien. Du bist erdrückt. So ein, du bist nicht frei. Paulus sagt, ja, wir sind vielleicht bedrückt von außen, aber hey, wir sind frei. So ein, wir sind nicht erdrückt wie ihr. Und wir kommen in Verlegenheit, ja klar. Aber wir kommen nicht in Verzweiflung. Ihr heult sofort rum, wenn einer euch nicht mag. Da kommst du und eckst an einer Person an und für dich geht das ganze Leben zu Ende, weil du Probleme mit einer Person hast. Wir sind das gewohnt. Und wir wollen nicht Menschen gefallen. Also wenn ich dann mit einer Person anecke und die nicht klarkommt mit mir, dann gerate ich nicht in Verzweiflung. Sondern ich bin weiter stark und gucke auf Jesus. So, weil ob ich gefalle oder nicht, ich bin Wohlgeruch für ihn. Ja. Wir werden verfolgt, aber wir sind nicht verlassen. Wir laufen mit Jesus Christus Hand in Hand, ohne Kompromiss. Dadurch sehen wir ihn. Und wir sind, egal, wenn alle Menschen gehen, er steht. So. Ich finde es toll, wir sind nie allein. Ja. Und wenn ich mich manchmal alleine fühle, so, dann nur, weil ich den falschen Blick habe.
Dann kommt Timo.
Dann kommt Timo, ja. Wahrscheinlich. Ja. Wir sind nicht verlassen. Das ist, hier ist ein Mann, der im Kampf und im Krieg ist, der wirklich für Jesus leidet, so wie wir das noch nicht erfahren haben. Vielleicht auch nie erfahren werden, wahrscheinlich doch, wenn ich die Zeit so sehe und wie sich alles entwickelt. So. Aber der hat wirklich Probleme. So. Da geht es nicht mehr darum, ich muss schon bitte das Gleiche essen oder das oder jenes, sondern so ein, hier geht es wirklich darum, Qualen zu haben und Schmerzen, zu verzichten, keinen Luxus zu haben, wirklich hoffnungslos irgendwo rumzuirren und nicht zu wissen, was passiert als nächstes. So ein, das ist wie Daniel in der Löwengrube. So waren die Apostel hier und die Jünger, die rausgegangen sind fürs Evangelium. Weißt du, die wurden reingeschmissen von Jesus zu den Löwen. Das ist total unlogisch, aber die sind trotzdem gegangen, freiwillig. Das ist wie Daniel, wenn das war, ja, im Feuerofen. Daniel nicht? Ah, danke, siehst du. Seine Freunde im Feuerofen. Okay, die wurden von dem König reingeschmissen, ist klar. So ein, oder vom Kaiser, aber Jesus ist der, der uns in den Feuerofen schmeißt. Und wir gehen freiwillig rein. So ein, weißt du, ich brauche nicht flüchten vor Problemen, sondern mit Jesus kann ich voller Kraft und Hingabe in die Probleme reingehen, weil ich mich nicht sorgen muss. So ein, Paulus sagt hier, ihr Weicheier im Endeffekt, wenn ich das so lese. Ihr seid Memmen geworden, so ein Waschweiber in Christus. So ein, kriegt Arsch in die Hose und guckt uns an, nimmt uns als Vorbild so, weil wir kämpfen wirklich für das Evangelium, für Jesus Christus in seinem Namen. Wir werden nur bedrängt von Leuten und ausgelacht und verfolgt, aber hey, uns geht's gut, guckt doch mal her. So ein, wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an uns im Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, wir werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu willen. Damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. Also Paulus ist immer noch in seiner Verteidigung hier, ne? So, weil sie gesagt haben, ja, wer ist denn der Paulus? Ne? So, hat sich doch selbst berufen. Vers 12, so ist also der Tod wirksam in uns. Das Leben aber in euch. Hat er letzte Woche schon mal gesagt. So ein, was ist das? Er trägt den Tod. Er geht raus und sie werden umgebracht. Wofür? Damit andere leben dürfen. Und das ist was Schönes, weil im Endeffekt, Paulus ist krass. Ich meine, guck mal, der hat fast das ganze Römische Reich erobert. Der Hammer. Das hätte man nicht geschafft, wenn man ein Weichei gewesen wäre oder jemand, der allen Menschen gefallen möchte. Oder der zu bequem ist, diese langen Wege zu gehen. So. oder zu bequem ist, unter Menschen zu sitzen, die er nicht mag oder nicht versteht. Aber Paulus wusste, wofür er rennt und er wusste, wofür er lebt. Das hat ihm Kraft gegeben. Das war der Schlüssel, warum Jesus ihn so groß benutzen konnte. Weil Paulus gesagt hat, ja, es geht nicht mehr um mich. Es geht jetzt echt um dich. Und er hat sich wirklich um die Menschen gekümmert. Deswegen konnte er so viel erreichen. Er ist ausgegangen wie Jesus Christus, der sein Kreuz trägt. Ausgegangen im Namen Jesu, um zu sterben. Weil er wusste, am Ende werde ich sterben. Am Ende werde ich hingerichtet, wie die anderen Jünger, außer Johannes. Aber er wusste warum. Damit ihr leben könnt. Mein Tod ist euer Leben. Weil wäre ich nicht gestorben im Namen Jesu und hätte mich selbst gelebt, dann hätte ich euch nicht erreicht. Vers 13. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir und darum reden wir auch. Leute, ihr habt den gleichen Glauben wie ich, sagte hier zu den Korinthern. Aber es gibt einen Unterschied zwischen dir und mir. Ich lebe mein Glauben. Weil ich glaube, darum rede ich auch. Und ihr glaubt und schweigt. Das ist eben diese Gefahr, ne, die damals schon herrscht, so dass das Lebendige, was Jesus erschaffen hat, das Neue, zu einer Religion wird, würde. Zu einer neuen Religion. Zu einem neuen menschlichen Konstrukt. Das funktioniert. Auch ohne Heiligen Geist irgendwann. Ne? Wo er aber sagt, hey, es geht nicht nur darum, dass ihr glaubt und dass ihr das versteht in eurem Kopf und annehmt, sondern das muss doch irgendwas bewirken. Wir haben doch den gleichen Glauben bekommen, oder nicht? Glaube ohne Werke ist tot. Was nützt es mir, wenn ich alles für mich bekenne, aber nichts davon lebe oder tue? So glauben auch wir, und darum reden wir auch, da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Ja. Leute, seid dankbar. Werdet dankbar und preist den Herrn. Denkt doch dran, ihr seid errettet, wir werden alle zusammen dann vom Herrn stehen. Und wenn ich Paulus sein Leben so ansehe und das der Jünger, was wir aufgeschrieben haben, was wir noch haben, dann denkst du, Mann, das lohnt sich. Es ist was Tolles, wenn man sich selbst stirbt, wenn man das kann. Was Tolles, wenn man dann jemand anderen leben lässt statt sich. Jesus, sein Willen und seine Wünsche. Ne? Weil die Leute sind mit Kraft durchs Leben gegangen, mit Freude. Und ich denke, jeder ist ja müde heute, aber Paulus war auch müde, denke ich mir. Ich glaube, der war auch müde, als er da die ganze Nacht durchgepredigt hat, als der Typ aus dem Fenster gefallen ist, weil er eingeschlafen ist. Weil Paulus hat den ganzen Tag gearbeitet mit seinen Händen und dann hat er sich den anderen Menschen, hat daran gearbeitet. Ich glaube nicht, dass der nach der Arbeit in die Gemeinde gekommen ist und hatte Kraft und Lust und Freude, sondern ich glaube, das war ein normaler Mensch, der wäre auch gern nach Hause gegangen oder sonst was. An See. Aber nee, er wusste, worum es geht und er wusste, wofür er arbeitet tagsüber. Für die Menschen. Damit er das Evangelium verkündigen kann. Damit er niemand zur Last ist. Und das ist echt krass, weil die Korinther waren das ja die Gemeinde, die er anspricht, wo er sagt, Leute, von euch habe ich doch überhaupt nichts genommen. Keinen einzigen Cent habe ich von euch genommen. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet mit meinen Zelten, damit ich irgendwie überleben kann, um euch das Evangelium zu verkünden, und zu erklären. Um euch zu lernen und hier was aufzubauen, um euch fähig zu machen, allein zu gehen mit dem Herrn. Aber was für ein Problem habt ihr denn? Ne? Es geht nicht um mich. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Bin in ein Alter gekommen, wo ich aus der Pubertät raus bin. Das fängt mit mir mit 30 an ungefähr. Bei mir war es 34. Wo du merkst, oh, dein Körper wird alt. du merkst es eigentlich ziemlich schnell, in größeren Schritten, ne? So ein, wo nicht mehr die Energie hast oder wo auf einmal irgendwas wehtut oder wo die Kondition tiefer und tiefer und weniger wird, so wo du Probleme hast, schnell zu denken oder schnell zu reagieren, ne? Wo alles so ein bisschen träger wird und wo du ein bisschen gelassener bist und es immer mehr egal wird, was die Leute, wie sie sich, ob sie dich hübsch finden oder nicht, so, ne? Einfach, man verfault halt langsam, ne? Und kann sich dabei zugucken. So. Ja. Ich sehe es. Ne, und das ist ein natürlicher Lauf. Ich glaube, keinem gefällt das. Ja. So, aber Paulus sagt, ja, klar. So, unser äußerer Mensch, der geht zugrunde. Da kann man zugucken. So, aber der innere Mensch, der wird erneuert. Das Äußere, das, was ihr seht, wofür so arbeitet, ihr Korinther, das geht bergab, so. Mit jedem Tag, bergab, Tag für Tag. Du kannst nichts dran machen, damit es frischer bleibt oder damit es hochgeht oder nee, es geht bergab. Und du kannst nichts tun. Du wirst alt. Ne? Und dein Körper, der dich jetzt noch trägt, wird dich verlassen. So. Aber der innere Mensch, diese neue Geburt, für die wir leben, auf die wir ausgerichtet sind, die wächst in uns und laut ist und sprechen kann und sich bewegen darf und was tun kann, was ich erlaube, tu, sei frei und leb. So, dieser innere Mensch, der im Licht ist, der vom Neuen geboren ist, so, der versiegelt ist, so, der wächst. Der geht nach oben, der wird größer und stärker, Tag für Tag. Da gibt es kein Altern und kein Schwächerwerden, sondern nur ein stärker werden. Von daher ist es doch logisch, dass ich dafür lebe. So, das ist das, was mir Antrieb gibt und Freude. So, zu wachsen und immer mehr und immer mehr zu sehen. Deswegen bin ich nicht entmutigt, wenn ich von außen gerieben werde und wenn ich annecke und wenn ich nicht gefalle oder wenn es schwer ist oder wenn nicht meine Wünsche in Erfüllung gehen, die ich gerade habe. So, wenn die Leute mich auslachen, oder ich mich rumschlage mit anderen Christen. Weißt du, darum geht es nicht mehr, sagt Paulus hier. So. Weil meine Perspektive ist eine ganz andere. Mir ist was anderes wichtig. Ja. Ich bin in ein geistliches Alter gekommen, wo das Äußere nicht mehr so wichtig ist. So. Sondern das, worum es wirklich geht. Und das merkt man ja, ne? Man reift in Jesus und irgendwie wird das Innere, das neue Leben wirklich Schritt für Schritt, Tag für Tag wichtiger. Ne? Auf einmal ist es nicht mehr so wichtig, was die anderen denken. Sondern mir ist dann nur noch wichtig, was Jesus denkt und was ich denke. Ja. Denn Vers 17, unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Die Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist. Das sagt Paulus hier. Ne? Sitzt gerade im Knast, in einem römischen. So, und wenn er da nicht ist, dann wird er gesteinigt oder verfolgt. So, aber für ihn ist das leicht. Warum? Warum ist für mich schwer, dass ich keine kurzen Hosen habe mehr? Und die ich habe, gehen kaputt. Ne? Und quäke rum. So. Das ist total schwachsinnig, worüber ich mich bedrängt fühle, ne? So ein lächerlich im Grunde, aber ist halt da, ne? So ein, was denn hier ist Paulus, der wirklich Probleme hat und wirklich leidet. Und er sagt, ja, diese Bedrängnis, die ist nur vorübergehend, für eine kurze Zeit da. Und die ist leicht. Obwohl es für ihn bestimmt schwer ist und hat. Weil ich glaube nicht, dass er im Knast saß, die ganze Zeit lächelnd und fröhlich, ne, mit innerer Freude. Schön, ich sitze im Knast für Jesus. Ne? So. Ich glaube auch nicht, dass er Freude hatte, als wenn eine Herde Menschen kommen und ihn verfolgen. So. Und ihm Böses tun, mit Steinen werfen. Juhu, nochmal! So. Ne? Ich glaube nicht, dass er sich freut, wenn und das für ihn angenehm ist, dass wenn er unter Menschen ist und Jesus verkündigt, dass da Leute sind und ihn anspucken und anlachen und Böses zurufen. So. Ich glaube, für ihn ist es auch echt hart. So. gewesen. Und er musste viel leiden und war traurig und hat geweint und was auch immer, verzweifelt. Aber trotzdem ist sein Blick auf die Ewigkeit gerichtet, auf das, was bleibt. Und das gibt er den Korinthern jetzt als Tipp, als weitere Möglichkeit, Kraft zu haben, und nicht auf die Umstände so kontrolliert zu sein, so eingenommen, so gefangen. Vers 18. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und da kann man echt Kraft draus ziehen, auf dieses Ewige zu gucken, ne? Egal durch welchen Mist du wartest, und wie grenzenlos dir das erscheint, solange du es sehen kannst, hört es eh auf. Du weißt genau, das hat ein Ende. Ne? Jedes Leid, das ich hier trage, ich weiß genau, es hat ein Ende. Alles Schwere, was ich hier zu tragen habe und zu leisten habe, ich weiß genau, es hat ein Ende. Es geht nicht ewig so. Und wenn ich mich mal traurig fühle oder mich verzweifelt fühle oder mir Sorgen mache über irgendwas, ich weiß genau, auch diese Sorgen oder Verzweiflung oder Ängste, die haben ein Ende. Ich kann es zwar jetzt nicht sehen und auch nicht fühlen, aber ich weiß, dass es so ist. Ich gucke auf Jesus und daher weiß ich, es hat ein Ende. Ich gucke auf ihn und sage, ja, du kommst bald und du nimmst mich nach Hause und dann ist das alles vergessen und unwichtig. Oder du wirst mich leiten hier durch dieses Tal, okay, aber ich weiß genau, um mich hochzubringen wieder. Und dann habe ich das überwunden und bin mehr als vorher. Mein Schatz ist gewachsen. Ne? Weißt du, wenn wir auf das Unsichtbare gucken, das, was wir glauben müssen, ne? Das, was wir nicht verstehen und erkennen können oft, aber wenn wir uns auf unseren Glauben konzentrieren, auf Jesus Christus selber und auf das, was er uns sagt in seinem Wort, dann können wir da Kraft draus ziehen. Wir wissen genau, irgendwann kommt er und dann ist alles neu. Ich sehe meinen Körper an, wie er alt wird und ich weiß genau, brauche mir nicht zu sorgen. Ich muss das ertragen, klar, aber ist nicht schlimm, ich kriege einen neuen Körper, der nicht mehr alt wird dann. Also brauche ich auch keinen Bodykult machen, um mich irgendwie noch 10 Jahre länger. Wer kann denn eine Elle an sein Leben hinzufügen? Nur dadurch, dass ich jetzt Hafer esse, sterbe ich trotzdem an genau dem Tag, den Gott bestimmt hat. Ne? Also genieße ich doch mein Essen. Gott weiß genau, wann wir gehen und ich kann es nicht beschleunigen und ich kann es auch nicht verlängern. Das glaube ich. Ich kenne Raucher, die haben 105 Jahre geraucht und sind voll happy. Dann kenne ich Leute, die rauchen, fangen mit 14 an zu rauchen und mit 16 haben sie Krebs und sterben. Wir sind nicht fähig, was hinzuzufügen. Ne? Oder was wegzunehmen. Gott macht das. Von daher gucke ich auf die Ewigkeit und habe meinen Frieden. Und weiß genau, wird alles gut. Wird alles so, wie es ist. Warum? Weil ich mit dir gehe und weil ich auf dich sehe und weil ich deinem Willen tue. Weil ich mich nicht mehr um mich drehe, um mir gefallen will und will, dass alle mich mögen und lieben und alle gut über mich denken und mich hübsch finden und niedlich. Sondern ich möchte, dass die dich sehen, dass die dich hübsch finden. Ich möchte jemand sein und was bewirken. Paulus war so, und dem war echt viele Türen offen, weil er offen war. Und das möchte ich sein. Ich möchte mich nicht in Trauer finden, sondern in dieser Freude, die der Geist mir verspricht, auch im Leid. Ich möchte mich nicht in der Schwachheit finden, sondern in der Kraft von Gott, so dass ich ihm Ehre geben kann, weil wenn ich in meiner Kraft lebe und in meinen Möglichkeiten, gibt es da nichts, wofür ich Gott Ehre gebe. Wofür soll ich denn Gott ehren? Dafür, dass ich aufstehe und wieder ins Bett gehe, auch wenn ich mich fallen lasse und wenn ich mich sehe als dieses Tongefäß, das eigentlich hässlich ist. Ne? Und im Grunde ist ein Terrakotta-Gefäß nicht gerade sehr hübsch. Es muss erst bemalt werden. Oder es muss Keramik drum oder sonst was. Ne? Aber so ein Terrakotta-Krug, toll. Ich bin Terrakotta-Krug. Hammer. Impressive. Das ist total beeindruckend. Ne? Aber wir machen uns ganz so schön. Ne? Und das ist eben das. Wir müssen durch diese Zeiten, Gott muss uns zerbrechen, weil nur durch einen zerbrochenen Krug kann das Licht raus scheinen. Und wenn ich zerbrochen bin und gedemütigt im Geist, dann kann er endlich leben und wachsen. Ja. Diese Brüche sind was Gutes, weil Gott uns trotzdem zusammenhält. Und weil er uns trotzdem weiter formt. Also bleibt beim Evangelium. Herr, ich möchte dir vertrauen. Ich möchte nichts hinwegnehmen und nichts hinzufügen, Herr. Und möchte an die Kraft vertrauen, die du hast. Und ja, du bist das Evangelium. Ich will dich so verkündigen, wie du bist, und so leben, Herr. Und oft mache ich auch Kompromisse mit dem Evangelium, mit dir, Herr. So in meinem eigenen Leben. Weil ich anders lebe, als ich es glaube. Weil ich irgendwie bei der Hoffnung bleibe und nicht zum Glauben komme. Du sagst so, dass Glaube die Erfüllung von dem ist, auf das man hofft. Dass es lebendig geworden ist, dass es praktisch ist und echt. Und das will ich sein. Bitte wirke, wirke auch in uns, lass uns weiter wachsen, so dass wir lernen, aus der Kraft zu schöpfen, nicht aus der Schwachheit. Dass wir eine Perspektive haben, die wirklich echt und ehrlich ist, wo wir uns nicht selbst nötig haben zu belügen, sondern andere zu belügen, sondern wo wir nichts haben, wofür wir uns schämen. Ja, du kennst unseren Lebenswandel, du kennst unseren Lebensstil, du kennst unsere Entscheidung und unsere Herzenseinstellung bei allem, was wir tun. Und du weißt genau, wo die Probleme sind bei jedem Einzelnen, wenn da Probleme sind. Und du weißt, wo gerade unsere Stärken sind, so wenn da Stärken sind. Und ich bitte dich, dass du uns weiter lehrst und leitest, ganz persönlich. Dass wir nicht einschlafen, dass wir dich nicht verlassen, sondern dass wir tiefer und inniger werden, das Licht einfach mehr scheinen lassen. So, hilf uns dabei, Herr. Ich will dich lieben, mit allem, was ich bin und hab. Mit allem, Herr. Ich bitte dich, dass die Woche jetzt segnest, die kommt, und dass wir Tag für Tag erneuert werden in deinem Geist. Dass wir wirklich was erleben mit dir. Wirklich deine Stimme hören. Hilf uns, Frieden zu finden und Ruhe in uns, sodass wir ruhig sein können vor dir. Ich danke dir, dass du auf jeden Fall da bist, so oder so, und mit uns bist. Und ich bitte dich noch, dass du diese Woche die Türen öffnest für das Evangelium, Herr, dass wir die Botschaft verkünden können. Jeder Einzelne, der hier sitzt, Herr, ich bitte dich, öffne uns wenigstens eine Tür, wo wir zählen können. Ich bitte dich, also wir als Gemeinde bitte ich auch für das Café, dass du die Türen öffnest, dass die Menschen hören und erfahren, wer du bist. Ja, ich hasse es einfach nur Café zu machen. Das macht mich nicht glücklich, sondern ich werde frustriert, Herr. Und es sind so viele Menschen mittlerweile, Herr, und ich sehe da keinen Sinn und keinen Nutzen drin, einfach nur 50 Leute da zu bedienen, aber keiner ist hungrig nach dir, keiner dürstet nach der Wahrheit. Ja, ich bitte dich, dass du da was Neues wirkst, sodass es mit dir erfüllt wird hier, das Café. Ja, wir brauchen keinen zweiten Starbucks, ich bitte dich einfach, dass du die Herzen öffnest und die Menschen schickst und dass du die anderen Menschen, ja, die versperrt bleiben und du kennst sie, dass sie einfach das Herz verlieren, hierher zu kommen. So, bitte segne das. Ich bediene lieber nur einen Menschen, Herr, der nach dir sucht, als 50, die ja, einfach nur Spaß wollen. Ich danke dir. Amen.